Kapitel 6 Hölle auf Erden. Es gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen des Lebens. Vielleicht hat es Jahre gedauert, doch mit der Zeit hast du eine wirklich feste Freundschaft mit jemandem entwickelt. Jemanden, mit dem du wirklich gerne Zeit verbringst. Auf einmal merkst du, dass dein Freund sich etwas seltsam verhält. Du versuchst es zu übersehen und sagst dir selbst, dass du dir nur etwas einbildest. Aber die Anzeichen werden deutlicher und schließlich fühlst du dich gezwungen, deinen Freund zu fragen, was los ist. Nach etwas, was dir wie eine Ewigkeit vorkommt, kannst du die Mauer überwinden, die dein Freund gegen dich aufgerichtet hat und findest dann heraus, dass jemand deinen Freund gegen dich beeinflusst hat und er daraufhin deine Handlung in einer Weise interpretiert hat, die dich völlig verblüfft. Sicherlich wird die Vernunft siegen und du kannst dieses Missverständnis schnell klären, aber es klappt nicht. Indem du versuchst, eine vernünftige Erklärung zu geben, wird dir unverschämt vorgeworfen, eine Vertuschung zu erfinden. An diesem Punkt können dich verschiedene Gefühle überwältigen. Verletzung, Schmerz, Zorn und sogar Verzweiflung, dass dein Freund jemandem anders so leicht glauben konnte, ohne dir auch nur ein Wort zu sagen, geschweige denn dich zu verteidigen. Dein Gefühlsausbruch oder auch dein Schweigen, was auch immer auf dich zutrifft, signalisiert deinem Freund, dass die anderen recht hatten und dass alles, was über dich gesagt wurde, wahr war. So etwas nennt man, das Messer in der Wunde herumzudrehen. Als du die letzten zwei Abschnitte gelesen hast, ist vielleicht eine schmerzhafte Erinnerung in dir aufgetaucht, wenn du dir die Realität einer solchen Szene vorstellst, die sich seit Beginn der Zeit hier auf dieser Erde immer und immer wieder abgespielt hat. Sogar wenn ich das hier schreibe und mir solch ein Vorfall in Erinnerung kommt, höre ich auf und frage mich wieder, warum? Ich bin sicher, die meisten von uns haben seelische Narben von ähnlichen Erfahrungen der Ablehnung und ich denke, sie können uns ein wenig helfen zu verstehen, wie Gott sich gefühlt hat, in dem Moment direkt, nachdem Adam und Eva die Frucht gegessen hatten, vom Baum der Erkenntnis. Es ist eines der größten Geheimnisse des Lebens, dass die Worte eines Fremden die besten Freunde trennen können. Ich habe mir oft vorgestellt, wie Gott seine Tochter Eva intensiv beobachtet hat, als sie sich in der Mitte des Gartens befand und plötzlich im Gespräch mit dem Fremden verwickelt war. Nach all der Zeit, die Gott mit Eva verbracht hatte und all den zahllosen Zeichen seiner Liebe, die er ihr gezeigt hatte, würde sie sich an der Sicherheit und Liebe ihres himmlischen Vaters festhalten? Oder würde sie den Worten Satans, der durch die Schlange sprach, Glauben schenken? Warum hat Gott nicht eingegriffen und einen Engel geschickt, um den Bruch ihrer Beziehung zu verhindern? Ich schätze, es gibt viele Warum-Fragen an diesem Punkt zu beantworten. Während wir nicht die Zeit und den Platz haben, um sie alle anzusprechen, und tatsächlich können einige von ihnen erst beantwortet werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, so lautet doch die zentrale Antwort, Liebe. Liebe garantiert die Möglichkeit der Wahl, selbst dann, wenn die getroffene Wahl den Wahlgeber ernstlich verletzt. Wenn Gott jedes Mal eingreifen würde, wenn seine Kinder dabei sind, in eine falsche Richtung zu gehen, dann hätten sie in Wirklichkeit gar keine Entscheidungsfreiheit. Es gibt eine Zeit für Unterricht und Korrektur, aber es gibt auch eine Zeit, wenn das Schweigen des Wahlgebers alle »Ich liebe euch«, die er ausgedrückt hat, auf den Prüfstand stellt. Denn Liebe ohne Entscheidungsmöglichkeit ist überhaupt keine Liebe. Das ist eine Realität, mit der alle Eltern kämpfen im Umgang mit ihren Kindern. Wenn sich nach all unserer Unterweisung und Anleitung unsere Kinder immer noch gegen uns entscheiden, verbieten wir es ihnen, um uns den Schmerz der Ablehnung zu ersparen, oder sind wir still und grämen uns und erlauben ihnen die Entscheidung, uns abzulehnen? Eine schwere Wahl für alle Eltern. Gott, ausgerüstet mit der Kraft der Liebe, beobachtet leise, wie seine kostbare Tochter Eva ein Werkzeug wird zur Vernichtung seines geliebten Sohnes Adam. Inzwischen muss der Schmerz im Herzen Gottes unbeschreiblich geworden sein. Wird der Schmerz im Herzen Gottes über den Verlust seiner Tochter Eva ihn dazu bringen, einzugreifen, um Adam zu retten? Nein. Göttliche Liebe beißt die Zähne zusammen, beweist ohne jede Frage, dass er wirklich der Gott der Freiheit und der freien Wahl ist. Er wird Adam erlauben, selbst zu entscheiden. Wenn wir über diese Prüfung sprechen, lass uns nicht die absurde Vorstellung kommen, dass Gott der ganzen Sache gleichgültig aus der Sicherheit des Himmels zuschaut, um dann zu entscheiden, ob Adam und Eva die Eignung haben, um zum himmlischen Club zu gehören. Niemals. Gott wurde genauso geprüft wie Adam und Eva. Denn Gott weiß, wenn Adam und Eva fallen, dann muss er einen zusätzlichen Schaden erdulden. Er muss dann sein Versprechen einlösen, das er noch vor der Erschaffung der Welt gegeben hat, das Leben seines Sohnes Jesus Christus zu geben, um sie zurückgewinnen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20 und Offenbarung 13, Vers 8. Gott war sich all dessen vollkommen bewusst, als er schweigend erst Eva beobachtete und dann Adam. Welche Art von Liebe lag in diesem Schweigen? Diese Demonstration der Liebe wird für immer die böse Vorstellung auslöschen, dass Gott im Umgang mit unseren ursprünglichen Eltern von Eigeninteresse bewegt war. Im ersten Kapitel haben wir die Philosophie diskutiert, die sich Adam und Eva zu eigen gemacht hatten, als sie vom Baum der Erkenntnis aßen, und im vorigen Kapitel sprachen wir über die tragische Mischung von Emotionen, die Satan dazu brachte, das Konzept zu erfinden, dass wir ohne Gott leben könnten und eine eigene Identität formen durch das, was wir leisten. Bereits während die Magensäfte von Adam und Eva die Frucht verdaute, begann eine unerträgliche Wolke von Wertlosigkeit und Schuld ihren Geist langsam einzuhüllen und die liebevolle, glückliche und frohe Beziehung zwischen ihnen und Gott zu zerstören. Der Fluch des Duracell-Baumes hatte sein heimtückisches Werk begonnen und innerhalb kurzer Zeit waren Adam und Eva von Schuld und Angst überwältigt. Genauso wie Satan und seine Engel hatten sie mentalen und emotionalen Selbstmord begangen. Sie hatten ihre Identität und ihren Wert verloren und es gab nichts, was sie tun konnten, um sie zurückzugewinnen. Sie konnten sich nicht selbst wieder mit Gott versöhnen. Sie hatten die Beziehung zerstört und nur Gott konnte sie wiederherstellen. Diese Tatsache ist selbstverständlich, auch wenn wir über unsere eigene Erfahrung nachdenken. Wenn jemand die Beziehung mit uns beschädigt, liegt die Macht, diese Beziehung wiederherzustellen, bei der unschuldigen Seite. Die schuldige Seite hat jede Autorität in der Beziehung aufgegeben. An diesem Punkt ist es wichtig, uns daran zu erinnern, über was wir im zweiten Kapitel gesprochen haben. Gott ist die Quelle des Lebens, der Weisheit und der Freude. Adam und Eva haben sich jetzt selbst von dieser Quelle abgeschnitten, indem sie glaubten, dass sie all das in sich selbst hätten. Ihre Vernunft kann nicht mehr selbstlos oder objektiv eingesetzt werden. Ihr Denken ist in völliger Übereinstimmung mit Satan. Sie haben keine Möglichkeit mehr, die Lügen zu entlarven, die Satan ihnen erzählt. Satan beginnt sie mit falschen Theorien über Gottes Charakter zu erfüllen. Gleichzeitig erzählt er ihnen, dass sie schlecht seien. Er sagt ihnen, dass sie den Tod verdient hätten und dass sie wertlose Individuen sind. Satan ist immer noch darauf versessen, unseren Sinn für Identität zu zerstören, und das tut er, indem er uns Lügen über Gott erzählt und Lügen über uns selbst. Solange wir diesen Lügen über Gott und über uns glauben, können wir nie mit Gott versöhnt werden. Der Fremde hat die besten Freunde voneinander getrennt. Als Gott kommt und ihren Namen ruft, veranlasst die Stimme, die für sie einst die schönste im Universum war, sie nun dazu, sich in Angst und Verzweiflung zu verstecken. Satans Umprogrammierung hat ihr Werk verrichtet. Stell dir vor, du kommst eines Tages von der Arbeit nach Hause und freust dich auf das glückliche Ritual, das du mit deinem Kind entwickelt hast. Jeden Abend rennt dein Kind dir von der Haustür entgegen, ruft Papa, Papa und wirft sich dann zärtlich in deine Arme. Als du zu Hause eintriffst, bemerkst du, dass dein geliebtes Kind nicht kommt, um dich zu begrüßen. Verwirrt trittst du durch die Eingangstür, hörst einen Schrei des Entsetzens und siehst kleine Füße, die schnell in den Garten laufen, um sich zu verstecken. Etwas hat die Beziehung zerbrochen. Wo vorher Liebe war, ist nun Angst. Kein wirklicher Vater freut sich, wenn seine Kinder beim Klang seiner Stimme die Flucht ergreifen. Das tut weh. Es ist eine Tragödie, dass die Sünde uns dazu bringt, Angst zu haben vor der liebevollsten, freigebigsten, geduldigsten, freiheitsliebendsten Person des Universums. Gott ist jetzt mit einem sehr ernsten Dilemma konfrontiert. Wie kann er Adam und Eva erreichen, jetzt wo sie einer anderen Stimme Gehör geschenkt haben? Jedes Wort, das er jetzt äußert, wird in einem negativen Licht gesehen. Adam und Eva wissen, dass sie schuldig sind, aber nachdem sie falsche Vorstellungen über Gott, die Quelle des Lebens und aller Weisheit angenommen haben, besitzen sie nun keine Sicherheit und keinen Wert mehr, um zu akzeptieren, dass sie Unrecht haben. Von einem Geist der Schuld und Unsicherheit kontrolliert, sind sie trotzig geworden. Sie haben die Fähigkeit verloren, aufrichtig zu denken. Ich staune über die Liebe, die Gott in seiner Geduld offenbart. Gott ruft nach Adam. Wo bist du? Nicht, weil er es nicht wusste, sondern um Adam die Gelegenheit zu geben, sich der Sache zu stellen. Wo ist dein Verstand, Adam? Was ist mit deiner Identität passiert? Das Physische stellt immer das Geistliche dar. Und das physische Verstecken von Adam und Eva offenbart klar das Verstecken, das in ihrem Denken vor sich geht. Sie haben sich in Täuschung und Betrug gekleidet, um der Wahrheit, die so erschreckend erscheint, nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Gott versucht ihnen zu helfen, das Problem herauszufinden, damit er ihnen die segensreiche Lösung anbieten kann. Adam reagiert auf die Frage, indem er antwortet, dass er sich fürchtet, weil er nackt ist. Dieses Bekenntnis ist interessant im Licht vom 1. Mose Kapitel 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Adam war nackt, bevor er die Frucht aß, aber er schämte sich nicht. Die Folge ist, dass Adam sich jetzt schämt. Das hebräische Wort Busch bedeutet auch verwirrt, irritiert und enttäuscht. Adam war voll Verwirrung, Schuld und Enttäuschung. Er war irritiert darüber, wer er war, und er fühlte sich schuldig für das, was er getan hatte. Gott versuchte nun, seinen Finger auf den intensiven Schmerz Adams zu legen. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Gott hat Adam nicht gefragt, woher weißt du, dass du nackt bist? Er fragte ihn, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Gott versucht Adam auf den Anstifter der Lügen hinzuweisen, die ihm erzählt wurden. Mit anderen Worten, was veranlasst dich, vor mir wegzulaufen? Wer ist zwischen dich und mich getreten? Adam wird direkt angesprochen. Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Das ist eine ganz einfache Frage, die ein einfaches Ja oder Nein verlangt. Jetzt, wo Adams Gedanken Gott als selbstsüchtig und rachsüchtig einstufen und sich selbst als dumm und wertlos, zählt er in Gedanken 2 und 2 zusammen und erhält 64. Adam weiß, wenn er Ja sagt, wird er dann glauben müssen, und wenn er Nein sagt, ist er gleich zweimal dran. Einmal für das Essen von dem Baum und einmal für seine Lüge. Weil er weiß, dass es keinen Ausweg gibt, zieht er seine Boxhandschuhe an und kommt aus seiner Ecke mit fliegenden Fäusten, wie jede unsichere Person es tut, und versucht, Gott ein paar Schläge zu verpassen. Wie man so schön sagt, wenn du schon untergehst, kannst du auch kämpfend untergehen. Das Weib, das du mir zugesellt hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß, klagt er an. Das ist ein klassischer Einzahler geworden. Der Mann ist auf frischer Tat ertappt worden und er landet 2 Schläge, einen auf Eva und einen auf Gott. Kannst du dir Evas Schock vorstellen über diesen Mann, der noch kurz vorher versprochen hatte, mit ihr allem zu begegnen, was auch kommen mag, aber der ersten Hürde platt aufs Gesicht fällt? Sünde produziert keine Helden, die sich selbstlos hingeben, um anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Sie führt immer zum Egoismus. Wir wollen nicht verpassen, was hier vor sich geht. Adams Reaktionen werden hervorgerufen durch seine Schuld und seine Unsicherheit, verbunden mit einem falschen Bild von Gottes Charakter, alles vermischt mit einer großen Portion Überheblichkeit. Jetzt, da er sich nicht länger als Kind Gottes ansieht, bleibt ihm nur die Philosophie: Wenn ich nicht für mich selbst einstehe, dann wird es keiner tun. Er denkt so, weil er nicht mehr länger einen Vater hat. Hier ist die große Last der Sünde. Wie zeigt Gott Adam, dass er ein falsches Bild von seinem Vater hat und dass er nicht dumm und wertlos ist? Wie kann Adam eine echte Bewertung seiner Situation bekommen, wenn er die Fähigkeit verloren hat, objektiv zu denken? Gott ist die einzige Quelle von wahrer Weisheit und Adam hat sich von dieser Quelle getrennt. Und selbst wenn Adam vernünftig nachdenkt, wie kann sein Denken von der Mischung von Schuld und Stolz befreit werden, die alles heftig ablehnt, was der Wahrheit nahe kommt? Adam kann nicht damit umgehen, dass Gott ihm sagt, dass er im Unrecht ist, auch wenn es aus Liebe geschieht, um seiner selbst willen, weil seine Unsicherheit seine Vernunft beherrscht. Es ist mein ernsthaftes Gebet, dass du erkennst, wie hoffnungslos Adam und Eva verloren waren, nachdem sie sich von Gott getrennt hatten, sodass sie beinahe nicht mehr erreicht werden konnten. Sie wurden völlig vom Geist Satans beherrscht. In ihren Herzen lag der Same, der schließlich ihre Kinder dazu führen würde, sich mit bösen Engeln zu verbinden, in einer verzweifelten Gemeinschaft, entschlossen, den Sohn Gottes in Jerusalem zu ermorden. Obwohl es noch nicht völlig offenkundig war, wollten sie mit Gott und seinem Reich nichts mehr zu tun haben, und sie realisierten nicht, dass sie ihn eigentlich hassten. An diesem Punkt könntest du versucht sein zu sagen, Moment mal, du treibst diese Geschichte etwas zu weit. Ich verstehe schon, dass sie ein Problem hatten, aber zu sagen, dass sie Gott absolut hassten, geht ein bisschen zu weit. Als Antwort würde ich sagen, dass wir uns ständig daran erinnern müssen, dass alle Güte, Liebe und Weisheit nur von Gott kommen. Es entspringt nicht dem menschlichen Herzen. Wenn wir diesen wichtigen Punkt vergessen, können wir die Geschichte nicht wahrheitsgemäß lesen und wir verstehen uns auch selbst nicht wirklich. Die Bibel ist sehr deutlich zu diesem Punkt. Der Mensch, wie er von sich aus ist, lehnt sich gegen Gott auf. Er gehorcht nicht dem Gesetz Gottes. Ja, er kann es gar nicht. Dies steht im Römer 8, Vers 7. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Römer Kapitel 3, Verse 10 und 11. In Jeremia Kapitel 17, Vers 9 lesen wir: Überaus betrügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Die Bibel sagt uns, dass unser Gemüt, unser Herz, in seinem natürlichen Zustand Gott hasst oder ihm feindlich gesinnt ist. Unser Geist in seinem natürlichen Zustand ist aufsässig. Er unterstellt sich nicht den Geboten Gottes und es ist für unseren Geist unmöglich, sich selbst aus diesem Zustand zu befreien. In meiner eigenen Erfahrung und in der Erfahrung von vielen anderen, mit denen ich über diese Tatsache gesprochen habe, bemerke ich einen intensiven Geist des Widerstandes. Dieser Geist des Widerstandes zu der Wahrheit, dass die menschliche Natur erfüllt ist von Hass gegenüber Gott, ist ein direktes Echo des Widerstandes, den Adam gegenüber Gott zeigte, als er eher Eva und Gott anklagte, als seine Situation zu akzeptieren. Adams Unsicherheit ist unser Erbe, und wir können diese Wahrheit so wenig ertragen wie er. Wenn du über diese Aussagen aufgebracht oder ärgerlich bist, wenn du diese Aussagen in dir Verächtlichkeit oder Spott hervorrufen, wenn du den Autor dieses Buches als einen Miesmacher ansiehst, der nichts anderes zu tun hat, als den Leuten zu sagen, dass sie schlecht sind, dann frage ich selbst, warum du so fühlst. Wenn du Sicherheit in dir selbst hast, dann würden dich diese Aussagen überhaupt nicht beunruhigen. Adams Unsicherheit und Leere ist unser Erbe. Das ist alles, was er uns geben kann, nicht mehr. Wenn du die Tatsache annehmen kannst, dass die menschliche Natur Gott gegenüber feindlich gesinnt ist, dann bist du schon bereit für die Therapie. Im Zusammenhang mit Gottes Plan, uns zu retten, findest du schon eine riesige Freiheit in der Erkenntnis, dass du nichts Gutes tun kannst. Du kannst damit aufhören, es zu versuchen. Du kannst aufhören, dich selbst zu verprügeln, wenn deine böse Natur hochkommt und du jemandem emotional oder physisch eins ausgewischt hast. Aber ich greife mir selbst vor. Lass uns das für das nächste Kapitel aufheben. Lass uns zurück zu Adam und Eva kommen. Wir haben erkannt, dass es eine außerordentliche Aufgabe ist, die Barriere zwischen ihnen und Gott zu überwinden. Ihre Wiederherstellung und die ihrer Kinder stellt eine Reihe von Anforderungen. Erstens, ein Mittel, das der Menschheit die Weisheit vermittelt, damit sie ihre verzweifelte Situation erkennen kann, zusammen mit einem Weg, der ihnen die richtige Richtung vorgibt, ohne ihre Entscheidungsfreiheit zu verletzen. Zweitens, eine Möglichkeit, um ihnen zu offenbaren, dass sie eine falsche Auffassung von Gottes Charakter und seinem Reich haben und ihnen außerdem zeigt, dass Gott sie wirklich liebt. Drittens, ein Mittel, um ihre Schuld und Unsicherheit zu beseitigen und ihre wahre Identität und ihren wahren Wert als Gottes Kinder wiederherzustellen. Viertens, einen Weg, um das Gefühl für den Sinn ihres Lebens, den Grund für ihre Existenz und ihr Schicksal wiederzuerlangen. Fünftens, für alle diese Dinge wird Zeit benötigt. Adam und Eva hatten ihr Leben verwirkt. Deshalb brauchten sie ein System zur Erhaltung und Unterstützung ihres Lebens, das ihnen die Zeit gewährt, zu wählen und zu entscheiden. Und sechstens, während Gott das alles tut, muss er ein Gefühl der Gerechtigkeit aufrechterhalten. Er kann ihre Rebellion nicht einfach ignorieren und sagen, es ist schon okay. Während Gott in seiner Liebe es nicht zuließ, dass sie die gesamten Konsequenzen ihrer Entscheidung erleiden mussten, so durchlebten Adam und Eva doch einen Teil der Auswirkungen ihrer Wahl, damit sie erkennen konnten, welchen Fehler sie gemacht hatten. Es gibt einen wesentlichen Punkt, den wir hier erwähnen müssen. Gott war nicht überrascht, als diese Situation eintrat. Vater und Sohn hatten bereits entschieden, was sie tun würden, wenn es zu diesem Punkt kommen würde. Der Plan war bereits gelegt. Ein Plan, der umfassend genug war, dieser verzweifelten Situation zu begegnen.